wir haben doch, glaube ich, alle irgendwie so ein Kettensägenbedürfnis. Also diese,
ja, die Grünen erstmal die Staatstragenden sind,
ja, genau, statt,
obwohl sie früher auch alles in Frage gestellt,
genau,
haben.
Genau, genau. Also letztendlich so ein bisschen dieser anarchische Punkgeist, ja, dass man sagt, so, warum gibt's diese Regel? Warum besteht die? Diejenigen, die mit der Kettensäge im Moment gerade rangehen, die wollen halt wirklich radikal rangehen.
Hallo und herzlich willkommen bei Pick Your Battles, dem Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht, ich bin einer der beiden Vorstände der Stiftung und ich habe heute zu Gast Corbinian Frenzel. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Frenzel, Sie sind beim Deutschlandfunk Kultur und haben das große Format Studio 9 Der Tag mit. Das ist sehr spannend zu hören, vor allen Dingen ein Debattenformat in gewisser Form. Da kommen Leute wie Friedrich Merz, Olaf Scholz, Luisa Neubauer, Annalena Baerbock, eigentlich alle kommen dahin. Und außerdem setzen Sie sich mit Debatten auseinander. Wie funktionieren Debatten? Das passt eigentlich ganz gut zu diesem Format. Haben ein Buch geschrieben mit Julia Reuschenbach zu den defekten Debatten, so heißt das Buch auch, die wir derzeit erleben. Und ich freue mich, dass wir einsteigen können und diskutieren können. Und es ist so ein bisschen verteilte Rollen, weil normalerweise sind Sie derjenige, der alle Leute anmoderiert.
Und ja, stimmt. Normalerweise müsste ich jetzt die Fragen parat haben. Jetzt bin ich total gespannt, was ich hier präsentiert kriege.
Genau. Und jetzt ist im Grunde genommen Meinung gefragt. Aber ich weiß ja, dass Sie auch starke Meinungen vertreten können oder auch mal im Bereich von politischen Meinungen gearbeitet haben. Wir haben nämlich eine gemeinsame Vergangenheit. Wir haben beide beim Mitgliedermagazin der Grünen Jugend mal geschrieben. Das hieß damals Spunk. Ich glaube, es gibt's heute gar nicht mehr. Oder es ist online.
Bestimmt, ja.
Ja,
und aber damals auch viermal oder fünfmal im Jahr, ne?
Genau, ja, das war richtig Arbeit. Ja. Das war richtig journalistische Arbeit. Und genau, wir haben danach beide auch journalistisch gearbeitet. Ich bin in die Politik gegangen und sie, naja, eigentlich können wir uns auch duzen, oder?
Ja, also ich meine, da fängt schon mal an im Journalismus, ne? Es wird ganz häufig gesiezt, obwohl man sich duzt. Ist immer die Frage, macht man das transparent oder nicht? Aber ich glaube, wir können wirklich du sagen.
Machen wir, ne? Also, weil beim Sprung haben wir uns auch geduzt, viele, also alle eigentlich. Und
es wird lustig sein, ob ich dann irgendwann mal in Sie verfalle, wenn ich so eine ganz scharfe These vertrete, weil das ist ja auch manchmal die Frage, ne? Was sagt
wenn man
sich
abgrenzen
was
muss.
Was sagt man sich per Sie und was sagt man sich per Du? Ja,
absolut.
Aber gut, wir testen das.
Wir können das einfach ein bisschen mischen. Und entscheidend ist ja, dass wir tatsächlich ins Streitgespräch reinkommen. Und die Idee ist dieses Gesprächs, dass wir 6 verschiedene Stichpunkte durchgehen und darüber jeweils 6 Minuten streiten. Wir haben hier so einen Wecker, den mache ich dann immer an. Und genau, du hast die Stichworte mitgebracht. Ich freue mich darauf.
Ja, ich freue mich total. Ich finde, das ist ein super Format. Und ich bin mal gespannt, also wie stark wir ins Streiten kommen. Das ist ja manchmal die Herausforderung, ne? Dass man nicht künstlich im Streit geht, also einfach so Positionen gegeneinander aufbaut. Aber was ich ganz häufig auch beobachte, gerade wenn es eine nette Atmosphäre ist, dass man so das Bedürfnis hat, eigentlich sich noch ein bisschen zu verstärken und dann im Nachhinein denkt, aber vielleicht habe ich es doch ein bisschen anders gesehen.
Also ich bin mal hätte man nochmal schärfer reingehen können, ja, genau. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass mittlerweile gerade auch im persönlichen Gespräch die Leute ein großes Interesse daran haben, auch mal wieder unterschiedliche Meinungen vertreten zu dürfen.
Und das so miteinander zu verhandeln, dass man danach trotzdem noch gerne mindestens ein Glas Wasser oder vielleicht sogar ein Bier trinken.
Das versuchen wir jetzt. Also ich ziehe hier aus diesen eingereichten Stichworten mal eins raus und dann geht das relativ schnell los. Und ja, das erste Stichwort ist vielleicht auch schon der spannendste Anfang dafür, nämlich Disruption hast du uns mitgebracht. Ich mache den Wecker an. Wir haben 6 Minuten, um das Thema Disruption zu besprechen. Da fällt mir ein, dass vor kurzem diese chinesische künstliche Intelligenz plötzlich aufkam und alles in Frage gestellt wurde, was in Silicon Valley mit viel Geld aufgebaut wurde. Da wurden sozusagen die Disruptoren mal eben aus China disrupted.
Ja,
ist das eine Gefahr, dass eigentlich alles disrupted wird demnächst?
Ich meine, es ist schön. Es ist insofern eine schöne Ironie, wenn das denjenigen, die sagt, hey, weg mit allen Regeln und wir müssen komplett neu anfangen und wir müssen im Prinzip sozusagen auf dem sagen ja ne, grünen Tisch alles neu denken können, dass die dann genauso in Frage gestellt werden. Und das beschreibt natürlich genau schon auch die Problematik, ne? Also wo brauchen wir Dynamik und wo brauchen wir eigentlich Verlässlichkeit? Und ich glaube, und deswegen habe ich diesen Modebegriff, es ist ja wirklich auch gerade so ein Modebegriff, aufgegriffen oder hier aufgeschrieben mit eingereicht, weil ich glaube, dass uns das in nächster Zeit sehr beschäftigen wird. Und dass es da im so klassisch linksliberalen Milieu so eine Abwehrhaltung gibt, die einerseits total berechtigt ist, nämlich da, wo Disruption bedeutet, wir schieben mal alles weg, demokratische Grundrechte, individuelle Grundrechte vor allem, Begrenzungen für die Wirtschaft, die irgendwie sozialen oder ökologischen Charakter haben, weil es das Wachstum bremst. Das ist ja so ein bisschen so auch die Elon Musk-Idee, ja, oder Milley-Idee, die Kettensäge. Und gleichzeitig, und ich merke dann aber, dass es aber dann in so eine Verteidigungshaltung geht, in der dann zum Beispiel auch gerne Grüne, aber auch darüber hinaus landen, die halt, weil sie diese Gefahr sehen, gleichzeitig auch alles mitverteidigen, wo man sinnvollerweise auch mal sagen müsste, nee, wir haben doch, glaube ich, alle irgendwie so ein Kettensägenbedürfnis. Also diese
die Grünen erstmal die Staatstragenden sind.
Ja, genau.
Statt, obwohl sie früher auch alles in Frage gestellt haben, sich hinzustellen und zu sagen, ja klar, muss sich alles ändern.
Genau, genau. Also letztendlich so ein bisschen dieser anarchische Punkgeist, ja, dass man sagt, so, warum gibt's diese Regel? Warum besteht die? Ja, ich meine, bei dem Stichwort Bürokratie merken wir das. Alle sind für Bürokratieabbau und alle leiden darunter. Und das ist ja letztendlich, also das wäre mein Gedanke dabei, dass wir es hinkriegen, eine demokratische Disruption, also dass wir so dieses from scratch einfach nochmal Sachen neu denken, dass wir das nicht automatisch abwehren, sondern positiv auffüllen. Deswegen habe ich diesen Begriff mit eingebracht. Das ist total schwierig, weil ich glaube, diejenigen, die mit der Kettensäge im Moment gerade rangehen, die wollen halt wirklich radikal rangehen. Und insofern ist eine gewisse Verteidigungshaltung auch gut an bestimmten Stellen. Nur müssen wir nicht jede eigenartige bürokratische Regel dabei mitverteidigen.
In der Haltung gebe ich dir recht und wahrscheinlich auch in so ein paar Punkten, wenn es um Bürokratie unnötige vielleicht hier und da geht. Auf der anderen Seite sind die Grünen ja schon im Grunde genommen der Letzte oder die Letzten on the block, die noch für Veränderungen tatsächlich programmatisch stehen. Während viele andere eigentlich sagen so nach dem Motto, naja, eigentlich soll es so bleiben, wie es ist, oder wieder zurück ins Gewohnte, überdeckt diese Haltungsfrage, die programmatische Frage, also dass die Grünen ja so staatstragend wirken?
Also du hast schon recht, das ist natürlich echt verwirrend, weil, also klar, Grüne und überhaupt, also die progressiven Kräfte stehen natürlich für Transformation, das ist ja so ein Begriff, der aber, und das finde ich halt das Verrückte, Disruption ist im Moment gerade etwas, was politischen Rückhalt hat, ja, was eine Welle hat, man hat es bei Wahlen gesehen. Transformation ist hingegen so ein Schreckensbegriff. Warum ist das so? Ich glaube, darüber lohnt es sich echt nachzudenken. Ich schaue auf die Uhr.
Ja, wir haben noch.
Ganz
noch.
Darüber lohnt es sich wirklich nachzudenken, weil diese Transformation in vielen Bereichen einerseits auch häufig bürokratisch dahergekommen ist. Wir müssen jetzt nicht nochmal ausführlich über das Heizungsgesetz reden, aber ne, das ist so vielleicht
als Zumutung so wahrgenommen.
Als Zumutung. Mhm. Genau, und es wird als etwas wahrgenommen, was letztendlich irgendwie die Welt, wie sie ist, verändert als Notwendigkeit, aber nicht, weil sie dadurch besser wird. Natürlich geht die Erzählung immer einher, ist eine ökologische, eine nachhaltige Welt auch eine bessere, aber erstmal ist es ganz häufig dieser Transformationsbegriff mit Verzicht und Veränderung von Lebensgewohnheiten verbunden, wo nicht sofort erkennbar wird, dass es was Besseres ist.
Also so nach dem Motto, die Disruption von Elon Musk und so, die bringen mir wenigstens Social Media, das benutze ich hier den ganzen Tag. Die Disruption der Grünen bringt mir die Wärmepumpe oder wie?
Also die Disruption von Musk und Trump bringt mir im Zweifel ein ganz einfaches Steuersystem mit niedrigeren Steuern und 5 Formulare, die ich vorher ausfüllen musste, muss ich nicht mehr ausfüllen. Die Transformation, die grüne Transformation bringt mir genau die Wärmepumpe in den Keller, die ich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wollte. Ja, also ich überspitze jetzt mal. Und dazu muss ich auch noch mich durch einen Vorschriftendschungel durcharbeiten. Kriege ich jetzt die Förderung? Wenn ich das mache, muss ich dabei das berücksichtigen und so weiter und so fort. Also auch ganz viele Dinge, die halt einfach Verunsicherung und Verwirrung mit sich bringen.
Ja. Sag mal, in einer Minute, was müssten die Grünen machen, um sozusagen so ein positives Disruptionsimage dann damit wieder zu erringen?
Man soll ja nicht immer an die guten alten Zeiten appellieren. Ne? Aber ich glaube, so ein bisschen dieser Revolution, Nutzergeist der Grünen, der die Anfangszeit der Grünen auch stark geprägt hat. Also dieses wirkliche Infragestellen und dieses sich hinstellen und sagen so, nee, wir haben das zwar 40 Jahre lang so gemacht, aber warum müssen wir das weiter so machen? Und das halt wirklich vor allem in so Bereichen, die den Grünen auch wichtig sind. Also zum Beispiel auch Sozialpolitik. Ne? Ich habe häufig bei der Sozialpolitik den Eindruck, dass wir da einen Status quo verteidigen, eines Systems, bei dem wir wissen, dass es die soziale Ungerechtigkeit bestenfalls managt und verwaltet, aber nicht wirklich nennenswert abgebaut hat. Also da auch mal zu sagen, wir haben das jetzt 40 Jahre lang mit diesen Instrumenten probiert und stellen fest, die funktionieren zumindest nicht in dem Sinne, dass sich Armuts- und die Armutsreichtumsschere wirklich auseinanderentwickelt. Lass uns doch mal ein bisschen frecher rangehen und neue Ideen entwickeln.
Sehr gut, on point, vielen Dank. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Stichwort über. Und da sind wir schon bei dem Thema, das ich eben schon genannt habe, Social Media.
Oh, ja.
Das hast du eingereicht. Das fand ich total super, das zu bekommen, weil mich bewegt Social Media die ganze Zeit total. Genau, wir müssen die Uhr anmachen. Und
6 Minuten wären für Social Media, das würden wir da aber nie kriegen. Ne?
Das stimmt, ja. Was ich aber immer denke, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel bei euch Studio 9 höre, so wie gesagt, dass da eine ganz andere Welt aufgeht. Ja, und diese Frage ist ja sowieso, so wo ist eigentlich der öffentliche Raum? Ja, ist das jetzt eigentlich Instagram, wo alle sind oder TikTok oder gibt es andere öffentliche Räume? Aber erstmal die Frage, warum hast du es mitgebracht?
Also Social Media ist halt für all das, was wir so als Debattenraum haben, natürlich immer wichtiger. Aber du hast einen wichtigen Punkt, also weil du nochmal so unser altes Medium Radio bemüht hast. Ne? Also um es mal in Zahlen zu sagen, unsere Radiosendung hat nach wie vor 10-mal so viele Hörer, wie wir Podcast-Hörer haben.
Ach klar. Ja,
das ist sicherlich in manchen Formaten auch anders vom Verhältnis, aber man darf das echt nicht vergessen. Also man darf Social Media auch manchmal nicht überschätzen, gerade auch in einer alternden Gesellschaft.
Ja, ja. Ja? Ist eine Generationenfrage immer noch.
Aber es ist natürlich sehr wirkmächtig, weil da die, wie nennt man die in Brüssel, die Movers und Shakers, also sozusagen die Meinungsmacherinnen und Meinungsmacher natürlich sich auch stark bewegen und dadurch eine Verstärkung auch in den alten öffentlichen Medienraum stattfindet. Ich habe das mitgebracht, weil das etwas ist, wo ich glaube, dass wir da sehr viel tun müssen und dass es total sträflich ist, dass wir das so laissez-faire haben laufen lassen im Prinzip die letzten 20 Jahre. Und es fällt uns jetzt, Stichwort Elon Musk, aber nicht nur, komplett auf die Füße. Und deswegen habe ich es mitgebracht. Ja.
Die Grünen zum Beispiel haben das dann irgendwann kurz vor knapp erkannt, dass das ein Problem ist, wenn 50% der politischen TikTok-Accounts irgendwie AfD-Accounts sind und sind da schnell rein. Ich glaube, besser spät als nie. Das hat auch ein Stück weit funktioniert, da wieder was zurückzugewinnen, auch wenn vieles schon verloren war. Auf der anderen Seite, für jemanden, der politische Bildung macht, hier Heinrich-Böll-Stiftung, wir wollen die Leute mit Fakten aufklären, ist das schon manchmal grenzwertig, was ich da dann sehe, wo ich denke, so jetzt geht's irgendwie halt um den neuesten TikTok-Hit oder das neueste Meme. Und das ist dann der Aufhänger, um irgendwie anderen ranzukommen. Auf der anderen Seite sind wir die Leute halt mit Fakten ansonsten los, sozusagen.
Ja, aber es beschreibt natürlich schon das Problem, weil alle die wir uns da tummeln, passen uns komplett an den Logiken, den Verkaufslogiken, den Algorithmen dieser letztendlich wenigen Dominierenden. Und ich meine, man muss es echt nochmal benennen. Dieser Markt wird dominiert von einem Milliardär, der ins Libertär-Autoritäre abgerutscht ist und das ganz klar politisch nutzt, Elon Musk, von einem Mark Zuckerberg, der einfach ein Opportunist vor dem Herrn ist, ja, und sich auch gerade den neuen politischen Verhältnissen
legt sich Trump vor die Füße.
Und die große Alternative ist betrieben von einem chinesischen Staatskonzern. Das heißt, wir bespielen etwas, dessen Spielregeln wir gar nicht mitbestimmen können und dessen Spielregeln wir auch dringend, auch gerade in dieser Hinsicht, ein Stück weit ändern müssen. Jetzt will ich nicht irgendwie so die große pädagogische Keule rausholen und jede Social-Media-Tätigkeit muss aussehen wie Volkshochschule 70er Jahre. Natürlich gibt es irgendwie auch Publikumsinteresse und dass die Dinger so funktionieren, wie sie funktionieren, entspricht natürlich auch einem gewissen Publikumsgeschmack. Nur ist ja immer die Frage, verstärkt man das noch? Gibt man noch mehr Sahne in die Sahnetorte? Ja? Oder bringt man ein bisschen mehr Gehalt rein? Und deswegen, glaube ich, ist das ein ganz großes Rad. Meine Co-Autorin, du hast es erwähnt, unser Buch Defekte Debatten, Julia Reuschenbach, verdreht immer die Augen, weil sie sagt, das ist ein viel zu großes Rad. Aber ich glaube, wir müssen da massiv ran. Regulierung ist ein Schritt. Die Europäische Union, du warst ja selber involviert damals im Europaparlament, hat da ja viel mehr getan als andere politische Räume in der Welt, muss man ja sagen. Ich denke aber wirklich eigentlich, na, so wie wir irgendwann mal Airbus geschaffen haben als großen europäischen Flugzeugbauer.
Europäische Social Media.
Ja, und zwar, da kriegen auch Leute ganz häufig irgendwie Schreckensblicke, wenn ich das sage, irgendwie, weil sie denken, ich will so ein öffentlich-rechtliches Twitter,
ja,
mit Intendanten am besten noch. Ich sage immer eher Public Ownership. Da können auch gerne Verlage, private Verlage mit drin sein, nur dass da die Prinzipien einfach den Prinzipien entsprechen, die wir als Prinzipien in einem demokratischen, liberalen, offenen Raum haben wollen.
Da sage ich mal was zurück, weil meine Erfahrung ist, dass das seit 20 Jahren diskutiert wird, europäische Plattformen und so weiter. Dann ist da die European Broadcasting Union, ja, also euer Dachverband der ganzen Fernseh- und Radiomedien, und kriegt eigentlich nichts hin, ja, weil vor allen Dingen die Großen auch aus Deutschland sich dann doch nicht wirklich dahinter klemmen, dass wir eine europäische Geschichte bekommen. Woran liegt das?
Da sind wir wieder beim Stichwort Disruption.
Ja.
Also da würde man sich natürlich manchmal so einen Geist wünschen. Also dass da irgendwie ein paar Leute sind, Entrepreneurs. Vielleicht haben wir jetzt gerade so eine Dynamik, ne? Weil bisher konnte man sich ja immer irgendwie noch auf diesen Westen und diese Idee, dass was in Amerika und auch was im Silicon Valley passiert, in irgendeiner Form einigermaßen kompatibel ist mit dem, wie wir es richtig finden. Ja. Diese Idee war ja trotzdem noch lebendig, trotz aller Irritation.
Absolut.
Und da haben wir jetzt ja den großen Schock, die große Disruption.
Dank und jetzt Oval ist der Office. Moment da.
Sozusagen. Und möglicherweise haben wir jetzt ein Momentum. Ich finde es interessant, dass wir so stark drüber nachdenken, wie wir die klassische alte Sicherheit, ja, Militär und dergleichen, europäisch neu und autark denken wollen gerade. Aber bei der Debatteninfrastruktur da im Prinzip eigentlich in dieser Abhängigkeit bleiben wollen? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Da komme ich immer wieder an den Punkt, dass damals haben alle gesagt, 42 Milliarden, das war ein ziemlich hoher Preis, den Elon Musk für Twitter bezahlt hat. Ich habe damals schon gesagt, eigentlich nicht groß genug.
Yeah.
Und man hätte es selber kaufen müssen.
Yeah. Also da mal nur dieser eine Gedanke.
Ja.
Ich habe nämlich damals auch gesagt, wenn sich die deutschen öffentlich-rechtlichen Medien, Radio France, BBC, sozusagen die Medien der freien Welt, ja, in öffentlicher Ownership, wenn die sich zusammengetan hätten und gesagt haben, wir kaufen das.
Ja,
was hätten wir dann jetzt für eine Situation?
Absolut. Jetzt wollte ich dich eigentlich noch fragen, aber die Zeit ist rum, ob du gute Beispiele von Politikern kennst, die in Social Media mal was rübergebracht haben.
Oha.
In Social Media mal was rübergebracht haben, wo du gesagt hast, genau so muss es laufen.
Nee, kenne ich nicht. Und zwar will ich jetzt nicht snobistisch sein, dass sie es alle falsch machen.
Ja.
Aber ich folge Politikern eigentlich nicht so stark auf Social Media, weil ich die anderen Zugänge für mich ertragreicher finde als Journalist. Ja. Also die guten alten, ja, Pressekonferenzen, direkte Begegnungen und so weiter. Ja.
Für politische Inhalte dann doch eher da.
Ja,
ja, spannend. Nur die allermeisten Leute gehen natürlich nicht in Pressekonferenzen.
Nee, genau.
Aber die müssen dann Radio hören.
Insofern ist das ein Manko. Also ich müsste da mal stärker reingucken, das stimmt schon, ja.
Okay. Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Meinungsfreiheit, großes Thema.
Ja.
Also ich meine, Meinungsfreiheit ist wahrscheinlich auch eins der Punkte, Themen, die dich in deinem Leben bewegt haben, vielleicht auch journalistisch tätig zu werden. Heute hat man das Gefühl, das Stichwort oder das Wort Meinungsfreiheit ist ein Kampfbegriff geworden. Mhm. Kann das sein?
Ja, und es ist ganz erstaunlich. Ich gucke, müssen wir die Uhr starten?
Richtig.
Ja.
Ist immer gut, wenn mich jemand daran erinnert. Sonst dauert es ewig, dass wir hier reden.
Ja, sorry, das ist eine Selbstbegrenzung, die ich jetzt für mich auch hier gerade einfordere. Ich finde es faszinierend und auch ein Stück weit traurig, wie dieser Begriff Meinungsfreiheit auch gewandert ist. Also wie das eigentlich so ein liberaler Freiheitsbegriff ist, für den man kämpft, für den man eintritt, der jetzt irgendwie auch in dieses Libertär-Autoritäre, in die Riege von J.D. Vance und anderen gewandert ist. Also das war ja dieser Schock bei der Münchner Sicherheitskonferenz, dass er gar nicht über das geredet hat, was man erwartet hat,
Militär, worauf er Lust hat,
sondern gesagt hat, ja genau, und dass er gesagt hat, hey, das ist die große Trennlinie. Wir haben Meinungsfreiheit und ein Verständnis von Meinungsfreiheit in den USA und ihr in Europa mit eurem woken Wahnsinn, ich bezeichne jetzt mal, stellt das gerade komplett in Gefahr, ja, und verlasst damit sozusagen den Westen. Also hat das ja im Prinzip umgedreht. Und wir merken ja in vielen Debatten, dass auch in Deutschland, ne, die AfD, ja, der man ja unterstellt, sie wollen eigentlich die Demokratie und auch die Meinungsfreiheit einschränken. Aus ihrer Perspektive sagen sie ja, nein, wir stehen eigentlich für die wirkliche Demokratie und vor allem für die wirkliche Meinungsfreiheit. Während ihr uns den Debattenraum die ganze Zeit eingrenzt, bringen wir diese Freiheit mit. Mich beschäftigt, warum diese Erzählung, die ja total kontraintuitiv ist, trotzdem in Teilen verfängt. Und ich glaube, und da bin ich jetzt auch wieder bei einem kritischen Punkt, sozusagen mit dem linksliberalen Lager, so wie es so ein rechtes, konservatives Bedürfnis gibt, Grenzen zu ziehen in dieser globalisierten Welt, ja, und zwar wirklich reale Grenzen, Staatsgrenzen, Zollgrenzen und dergleichen mehr, also wieder den nationalen Raum vor allem stärkt, gibt es in der Linken dieses Bedürfnis auch. Das ist ein bisschen diffuser. Das Bedürfnis, Grenzen zu ziehen, und das hat sich zum Beispiel relativ stark auch über Sprache ausgedrückt und über das, was im Diskurs als etwas gilt, worüber man diskutieren und reden darf oder wo gleich eine Grenze gezogen wird im Sinne von, das geht nicht, das geht nicht mehr, das sagt man nicht mehr. Und das, ich will es gar nicht so sehr kritisieren, es gibt
eine eingeschränkte Diskursfähigkeit.
Genau. Ja, ja. Also so, und deswegen auch dieses Gefühl, das ich ja auch breit gemacht habe, wir haben da Umfragen, auch Allensbach macht ja wirklich so eine Langfristuntersuchung der letzten, sagen wir, 70 Jahre auch zu dem Thema, dieses Gefühl der Meinungsfreiheit. Und da sehen wir, dass dieses Gefühl, die Frage ist dann immer, kann man sich frei äußern oder muss man Angst haben, dass diese Zahl derjenigen, die das bejahen, mittlerweile bei fast 50% liegt. Und das lag mal bei 20% Anfang der 90er Jahre und sogar noch niedriger in den 70er Jahren.
Und es endet dann irgendwann, wenn im Weißen Haus sozusagen die Journalisten rausgeworfen werden, die nicht Golf von Amerika sagen.
Genau, oder das ist ja das Absurde, ne? Also deswegen muss man diesem J.D. Vance da auch und den anderen nichts in keiner Weise irgendwie vertrauen, dass sie wirklich dafür stehen, jetzt die Meinungsfreiheit wieder zu etablieren.
Ja. Wir wissen genau, was für ein Verständnis
sie wissen, von Meinungsfreiheit. Ja. Aber sie bauen natürlich auf und kriegen deswegen Rückhalt auch mit dieser Aussage, weil es diese Phänomene gibt, ja, dass Leute sich unsicher fühlen, dass sie denken, oh Gott, kann ich das, darf ich das noch sagen?
Kannst du ein Beispiel machen, zum Beispiel jetzt bei den Grünen oder im linksliberalen Spektrum sozusagen in Deutschland, wo du sagst, also da ist irgendwie immer so ein Punkt, wo man sich fragt, warum diskutiert man da nicht nochmal weiter mit den Leuten oder warum hört man denen nicht erstmal zu?
Ja, also ich meine, in dem ganzen Migrationsthema, glaube ich, ist es relativ stark. Ja? Das ist, glaube ich, und das ist, da war da nicht auch nur ein grünes Thema, aber da natürlich relativ stark. Also diese Frage, wie stehe ich zu Migration und wie stehe ich zu einer Vielfalt? Da ist es natürlich, wenn man da in irgendeiner Form irgendwie so eine Skepsis mit sich trägt und sagt so, hey, ich habe aber, also wenn ich jetzt allein das Wort sage, ne, ich habe Angst vor einer Überfremdung. Also allein so ein Begriff Überfremdung, wenn man weiß, wenn ich in sozusagen so einer linksliberalen WG-Küche sitze oder auch schon bei gesetzteren Leuten, ja,
dann mit, gucken wir
mit Stuck an der Decke,
und
da würde jemand das Wort Überfremdung sagen,
ja.
Da würde man wahrscheinlich kurz in sein Glas schauen und hoffen, dass es gleich vorübergeht oder auch entschieden widersprechen.
Das ist richtig, würde ich entschieden widersprechen, genau. Würde sagen, pass mal auf, also wir haben eine Migrationsgeschichte seit eh und je in Europa, genau. Und Deutschland ist ein Land voller unterschiedlicher Menschen. Wir sind auch neurodivers und so weiter. Ja. Ja, also wovor hast du da Angst?
Genau, und der Punkt ist, das wäre ja gut und das ist ja auch gut, wenn man dann so in die Diskussion geht.
Also du willst die Diskursbereitschaft und Fähigkeit dahin stärken, dass eben dann argumentiert wird.
Genau, dass argumentiert wird und dass auch, wenn jemand zum Beispiel so einen Begriff verwendet über Fremde oder wenn jemand noch Asylant sagt, ja, weil vielleicht ist es irgendwo hängen geblieben in den 80ern im Hinterkopf, dass man das so nennt oder andere Begrifflichkeiten verwendet. Da gibt es dann Reaktionsmuster, die eben nicht in den Diskurs gehen und sagen so, hey, aber na, so wie du es gerade angefangen hast, sondern wo man so ein leichtes Naserümpfen abwenden, im Zweifel eben auch keinen Diskurs sieht, aber eine soziale Ächtung spürt. Und ich glaube, das ist dieses Subtile, was stattfindet, was auch manchmal leider Gottes auch mit einem Bildungsgefälle einhergeht. Also viele, so auch zum Beispiel bei Sprachentwicklung, das ist ja gut, dass Sprache sich nach vorne weiterentwickelt. Es ist aber häufig so ein Avantgarde-Phänomen. Ja, das findet in studentischen Kreisen, akademischen Kreisen statt. Und dann weiß man schon, ach, ich sage jetzt gar nicht mehr, vielleicht gar nicht mehr Migrationshintergrund, weil Migrationsgeschichte der passendere Begriff ist. Ne? Das muss man aber wissen. Also so, da muss man dabei sein. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man das nicht macht. Es ist dann halt schlimm, wenn einem Menschen begegnen, die dadurch irgendwie sagen, oh, du bist noch nicht auf der Höhe des Diskurses. Ja? Und ich glaube, das sind so subtile Sachen, die da kann man gar nicht so richtig den Finger drauflegen und sofort sagen, oh Gott, das ist schlimm gelaufen, sondern da passieren so unterschwellig ganz viele Dinge.
Aber es ist ja trotzdem ein schmaler Grat.
Ja,
wenn man sich vorstellt, dass man sagt, okay, man lässt das jetzt mit Überfremdung zum Beispiel immer mal wieder stehen und redet dann darüber, dann könnte ja sein, dass sozusagen die Überzeugung tatsächlich irgendwann allein dadurch wächst, dass man sagt, also wir sind hier in einem überfremdeten Land und das ist irgendwie nicht mehr klar, was für Regeln gelten oder so. Also man gibt dem Ganzen ja schon auch Raum, wenn man in den Diskurs geht.
Das stimmt. Deswegen muss man halt auch in den Diskurs gehen. Ich habe halt die Befürchtung, dass wenn wir es so, wie wir es häufig machen, dass irgendjemand das verwendet und man sanktioniert das, indem man es sozusagen sehr stark ablehnt und damit auch der Person signalisiert, ich lehne sozusagen deine Haltungsweise ab, dass man da möglicherweise solche Haltung eher verstärkt und nicht in den Diskurs
reinholt.
Ja.
Und ins Lernen.
Ja.
Danke dir. Dann ziehen wir mal eine neue Karte. Und das ist ein spannender Begriff. Umfragen hast du mitgebracht. Das finde ich interessant, weil normalerweise diskutieren wir hier natürlich vor allen Dingen über politische Begriffe und so weiter. Jetzt hast du Umfragen. Was ist da los?
Ach ja, da ist es natürlich einfach noch aus diesem gerade zu Ende gegangenen Wahlkampf, dass mich das umtreibt. Ich glaube, dass wir die Zahl der Umfragen dieser ständigen gesellschaftlichen Pulsmessung besser reduzieren sollten. Und zwar letztendlich sind wir so ein bisschen bei diesem Punkt, den wir gerade auch angesprochen haben, also bei selbstverstärkenden Effekten. Ja? Also wenn dann erstmal die ganze Zeit Überfremdung gesagt wird und dann gibt's die Umfrage.
Migration ist das wichtigste Thema.
Ja. Sind wir in diesem Land überfremdet, dann kriegt man 60% Zustimmung und dann fangen Parteien an, in ihren Parteizentralen zu sagen, oh Gott, was müssen wir denn jetzt machen? Dann kommt selbst Robert Habeck auf die Idee und macht einen 10-Punkte-Plan zur Sicherheit und so weiter. Ja? Also ich überspitze jetzt mal. Ne? Und auf einmal kriegt das so eine Selbstverstärkung. Und es kriegt auch, wenn man die klassische Sonntagsfrage sich anschaut, manchmal auch, und da bin ich eher kritisch auch mit der eigenen journalistischen Zunft, so eine Handlungsentlastung einfach mal auch zum Beispiel von politischen Beobachterinnen und Beobachtern mit eigenem Urteilsvermögen zu sagen, macht denn eigentlich die SPD eine gute Politik oder macht sie keine gute Politik? Ist der grüne Kurs in der Transformationspolitik richtig oder nicht? Wenn wir in den Umfragen sehen, Olaf Scholz ist komplett unbeliebt, dann gibt es häufig auch so eine Übersprungshandlung, dass man sagt, dann kann ja seine Politik auch nicht gut sein oder zumindest nicht gut erklärt. Das war ja dann das Haupterklärmuster bei Olaf Scholz, mag ja auch was dran sein. Ne? Oder dass man dann gemerkt hat, die Grünen haben kein Vertrauen mehr.
Also man nimmt die Umfragen als Handbuch und für die Einschätzung der Lage.
Ja, und deswegen glaube ich, wäre es, und es hat auch wirklich ein riesengroßes Problem, und das, da kommen wir auch nochmal auf diese Transformationsfrage und wie man politisch eigentlich steuert. Es hat einen Hintergrund, dass wir Wahlen alle 4 oder 5 Jahre haben, damit dazwischen auch politische Zeiträume sind, wo man eben nicht durch eine ständige Stimmungsmessung durch Wahlen möglicherweise Dinge auch nicht durchsetzen kann, die mal kurzfristig vielleicht nicht so ganz populär sind. Durch diese ständigen Umfragen und vor allem die Reaktionsmuster in Journalismus und aber leider auch Politik, dass man sofort denkt, oh Gott, wir müssen reagieren, sorgt es dafür, dass Politik kurzatmiger wird. Das ist eigentlich mein Hauptpunkt mit diesen Umfragen, weswegen ich das reingebracht habe. Und es ist für die Debattenkultur in dem Sinne einfach nicht gut, weil es einfach zu viele politische Akteure zu vorsichtig macht.
Wenn wir jetzt mal so ein Beispiel nehmen, wir hatten mal so eine Konjunktur, dass Leute zum Beispiel Klimaschutz und das Klimathema total wichtig fanden. Jetzt eben in diesem Wahlkampf fast gar keine Rolle gespielt. Wie gesagt, Migration ganz vorne, dann irgendwie Sicherheitsfragen oder so. Kann denn eine politische Partei oder eine politische Bewegung in so einer Situation einfach die Konjunktur beiseite schieben und sagen, wir kümmern uns jetzt sozusagen um das Thema, das die Leute nicht beantwortet haben. Wie kann das denn eigentlich funktionieren? Also frage ich jetzt auch jemanden, der sozusagen dann die Spielerei der Medien versteht. Also ich meine, man wird doch gar nicht interviewt gerade zum Klimaschutz. Hat doch gar keinen Platz.
Das stimmt. Und das ist natürlich, ne, will ich jetzt nicht irgendwie auch so eine Expertokratie, die immer sagt, wir wollen gar nicht wissen, was das Volk denkt.
Genau. Ja,
also, ne, und so auch so langfristige Tiefenbefragung, da gibt's ja auch sehr kluge Demoskopie, ne, also die auch zum Beispiel Veränderungen von Grundhaltungen in der Gesellschaft, ja, gegenüber wichtigen Fragen, ja, wie man zur gleichgeschlechtlichen Liebe steht oder so, langfristig oder so, sind total spannend und wichtig. Ich will das gar nicht wegreden. Mir geht's wirklich um diese Kurzatmigkeit, weil sich diese Kurzatmigkeit dann eben auch in den politischen Debattenraum überträgt. Auf Journalisten, die sagen, Klimathema ist doch gar nicht wichtig, machen wir jetzt als Thema nicht mehr. Für die Grünen, als Partei Nummer 1 in dem Feld, ist klar, das Klimathema ist gleich relevant, egal ob jetzt sagen 20% der Leute, dass es das wichtigste Thema ist oder 80%. Das Thema verliert nicht an Relevanz dadurch, ne, de facto. Ja. Das heißt, als politische Partei ist das halt häufig auch ein Stück weit ein Durchhaltevermögen. Ich würde dazu raten, und gerade die Grünen haben eigentlich auch eine Anhängerschaft, die das nochmal mehr honoriert als die Anhängerschaften anderer Parteien, eher geradlinig zu sein. Also dann zu sagen, hey, Fähnchen nach dem Wind, klar, ein Stück weit ist das immer Politik, weil es natürlich auch was beschreibt. Und ich meine, das ist ja auch das Drama, dass wir einfach 3, 4 schreckliche Taten auch in jüngerer Zeit vor der Bundestagswahl hatten, die dann natürlich einfach aufgrund dieser Ereignisse ein Thema nach vorne bringen, das Menschen beschäftigt. Ja, das will ich jetzt auch nicht wegdiskutieren. Ich finde es auch immer schwierig, wenn man sagt, die Leute liegen alle falsch. Und dann muss man natürlich politisch auch darauf reagieren. Es ist halt bloß eine Frage der Gewichtung. Und deswegen dieser Impuls, diese ständige Umfrage, es passiert irgendwas und wir haben 2 Tage später ein vermeintliches Reaktionsmuster. Vor allem, ein Punkt ist mir da auch noch wichtig, Umfragen werden auch häufig verwechselt mit dem, was die Gesellschaft denkt, also was die öffentliche Meinung ist.
Weil es ja auch total auf die Frage ankommt, die gestellt wird.
Aber es ist ja erstmal das, was Jan-Philipp Albrecht zu dem Thema sagt oder Corbinian Frenzel, wenn er vom Umfrageinstitut gesagt wird. Schon sobald wir ins Gespräch miteinander kommen, Stichwort Überfremdung, ja, ich sag bei der Umfrage, ich habe Angst vor Überfremdung, ja, dann ist das da manifestiert. Schon ein 2-3 Minuten Gespräch hätte
kann das
mich vielleicht
verändern.
Zu einer anderen Haltung gebracht. Und das ist eben, das finde ich, ist auch eine Verkürzung, die wir häufig wahrnehmen. Umfragen werden so wahrgenommen, das denkt Deutschland. Ja, nee, das ist sozusagen der Ursprung. Und dann müssen wir ins Gespräch darüber kommen, was das eigentlich heißt.
Das stimmt. Es ist eigentlich immer vor dem Gespräch.
Ja, genau.
Das ist ja das Interessante, dass diese Frage, wozu sind Leute bereit, sich zu verändern und so weiter, natürlich viel tiefgehender ist und das von solchen Umfragen eben nicht abgedeckt wird. Insofern wäre es vielleicht interessant, da mal einen Prozess draus zu machen aus so einer Umfrage. Also wirklich in einem Gespräch vielleicht mehrfach auch auszuwerten, wie ist es jetzt, wie ist es jetzt.
Genau.
Aber das ist natürlich sehr komplex.
Es gibt natürlich genau solche Methoden und das sind halt eher die Soziologen, die so rangehen, ne? Und dann uns ja auch wirklich tolle Ergebnisse liefern.
Ja, Steffen Mau zum Beispiel letztes Jahr fand ich wirklich hochinteressant, die verschiedenen Beobachtungen. Da kommen wir vielleicht bei einem anderen Stichwort drauf zu sprechen. Ich wollte jetzt nicht ein neues Thema aufmachen, sondern wir halten uns natürlich an unserem Plan. Aber vielleicht kann man ja vielleicht ausgehend von Steffen Maus Beobachtung dieses Stichwort beginnen, nämlich Europa.
Da brauchen wir 60 Minuten.
Da brauchen wir lange für, auf jeden Fall. Ja, wir haben festgestellt, wir haben ja beide mal im Europäischen Parlament gearbeitet und erstmal finde ich es ein großes Thema, Europa. Ja, würde ich erstmal fragen, wie schaust du eigentlich gerade auf Europa?
Also weil ich ja wusste, dass wir beide miteinander sprechen und diese Vergangenheit teilen, habe ich gedacht, da kommt
wir drüber
auf
reden.
Den Zettel. Ja. Insofern ist auch wirklich die Frage, wo man anfängt und welchen Schwerpunkt man setzt. Ich finde halt interessant, aber wir wollen ja auch ein bisschen darüber sprechen, also auch über, ich nenne das ja auch immer gerne, so die Irrtümer im eigenen Lager, dem man vielleicht nahesteht.
Absolut.
Gesunde Irrtümer.
Genau.
Auch da sieht man, ne, die Grünen, die frühen Grünen, die sind in diese Europäische Union reingegangen und hatten eine lange Liste an Kritik, was sie alles ändern wollten und sind heute dann natürlich auch eher die etablierte Kraft, die die Europäische Union so wie sie ist verteidigt.
Wollen,
und auch wiederum aus guten Gründen. Ich habe damals, das war 2005, als die europäische Verfassung erst auf den Weg gebracht wurde und dann gescheitert ist, habe ich noch so richtig vor Augen, so eine Versammlung, als sie dann gescheitert war und sich da alle in Brüssel einig waren, also die Europäerinnen und Europäer haben es halt einfach nicht verstanden und vor allem die doofen nationalen Eliten. Ich dachte so, ja, nee, leider ist das zu einfach. Ne? Und ich sah halt auch, wie zum Beispiel die Grünen auch so mit in dieses Lied mit eingestiegen sind. Deswegen glaube ich, auch da ist es wieder, ne, das ist ein bisschen wie bei der Disruption. Ja? Also zu gucken, was gut ist, was gut funktioniert und aber auch die Bereitschaft zu haben, zu sagen, nee, aber das hat sich als ein Irrweg erwiesen.
Ja. Ja? Lange war ja Europa so ein bisschen einfach auch dann für viele Leute so ein elitäres Projekt, so etwas, wo halt sozusagen die Reichen vor allen Dingen von profitieren. Um jetzt noch einmal auf Maul zurückzugehen, der ja sagt, naja, da ist ja einfach auch eine Auseinandersetzung oben unten in der Gesellschaft. Ja. Wo Europa eben gar nicht als Emanzipationselement für die einfache Bevölkerung, für die Bürgerinnen und Bürger ist. Dabei wäre das ja möglich, so eine Geschichte zu erzählen. Was ist da schiefgelaufen oder was bräuchte es, um so eine Geschichte zu erzählen, dass Europa eigentlich eine Befreiung auch für alle Menschen sein kann?
Ich meine, Europa hat ein bisschen das Manko, auch gerade für diese Erzählung, dass die großen Integrationsschritte kamen in dieser neoliberalen Phase.
Richtig,
das heißt,
80er, 90er Jahre.
Man hat damals die nationalen Strukturen versucht aufzulösen, aber nicht für eine politische europäische Struktur, sondern ganz häufig die Logik dem Markt übergeben.
Ja, die Bolkestein-Geschichte damals, als wir da waren, war auch Verhandlungen. Ne? Da gab es aber keine Sozialstandards, die dann gleich mitkamen.
Genau, also es wurde halt der Binnenmarkt geschaffen. Ne? Schon Jacques Delors, der ja als Kommissionspräsident das maßgeblich damals betrieben hat, hat ja diesen schönen Satz gesagt, niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Ja, und hat ja damals schon gesagt, wir brauchen mehr. Das muss sozial flankiert sein, das muss ein politisches Projekt sein. Und das ist ja immer, es gab zwar immer auch diese Schritte in diese Richtung, aber eigentlich ist es immer dieses, und deswegen ja auch dieser Elitenverdacht, eigentlich immer dieses Projekt gewesen für die großen Konzerne, für diejenigen, die sowieso kein Problem haben, mehrsprachig in verschiedenen Ländern zu arbeiten und so weiter und so fort. Aber der kleine Arbeiter, ja, der Klempner, der berühmte französische Klempner, der hat auf einmal gesehen, die Schutzstandards, die mir der französische Staat geboten hat, werden aus Brüssel angegriffen.
Absolut. Ne?
Weil der nämlich sagt, die Brüsseler Logik, der polnische Klempner darf auch hier arbeiten und zwar zu den Standards, die in Polen gelten. Und das ist natürlich, das war eine Bürde. Das ist schon lange vorbei. Also die Europäische Union ist
viel nachgebessert worden, ja.
Aber es hängt dieser Idee an, ne? Und es hängt ihr nach. Und das ist einfach in diesem kollektiven Gedächtnis zu stark verankert.
Kann diese Verteidigungsunion, die wir jetzt im Entstehen sehen, also dieses wir verteidigen uns gemeinsam gegen den russischen Aggressor oder so, kann das so ein Moment sein?
Ja, wobei ich mich frage, also es hat eine zwingende Notwendigkeit. Und wenn man, und das ist mal wieder, ne, Stichwort Europa. Es ist ja manchmal so banal, wenn man sich anschaut, wie viel Geld die europäischen Staaten für Verteidigung ausgeben, wie viele Soldatinnen und Soldaten es in der Europäischen Union gibt im Vergleich zu Russland, müsste man eigentlich, sagt ja auch Donald Tusk die ganze Zeit, warum haben wir 430 Millionen Europäer mit unseren finanziellen Möglichkeiten eigentlich Angst vor 180 Millionen Russen?
Und brauchen die 300 Millionen Amerikaner.
Brauchen die 300 Millionen Amerikaner, auf die wir uns aber leider nicht mehr verlassen können. Und da ist ja ist ja was Wahres dran. Wenn wir das wirklich klug zusammenlegen würden, ja, dann hätten wir natürlich eine Schlagkraft, Effizienz, die auch viele Debatten, die wir jetzt haben, uns möglicherweise ersparen würden. Muss man das Geld dafür ausgeben oder hat man es noch für anderes? Nur frage ich mich manchmal, sind unsere europäischen Gesellschaften eigentlich an dem Punkt, dass sie sich darüber auch positiv begeistern lassen? Ich glaube, es ist eher ein notwendiges Übel. Es ist ja kein...
Ja, ja. Ne? Die Verteidigungsunion war ja schon mal vorgeschlagen in den 50er Jahren. Ne? Ja. Und da denke ich aber, seitdem sind halt 70 Jahre vergangen. Was ist denn so problematisch an Europa, dass es so lange dauert? Und warum, also eigentlich zum Beispiel hätte ich auch von der Ampelregierung, um mal selber auch einen kritischen Punkt einzubringen, erwartet so jetzt nochmal den nächsten großen Wurf. Wir haben, Verfassung ist jetzt schon lange her sozusagen.
Ja.
Was ist denn das Problem? Also oder wo siehst du, hakt es eigentlich?
Ich weiß nicht, ob es noch so gilt. Manchmal ist man ja verlockt zu sagen, es ist so genau dieses Persönliche. Ne? Es gab so diese berühmten Duos Giscard und Helmut Schmidt und Helmut Kohl und Mitterrand und ein Stück weit sogar noch Schröder und Chirac. Und dass es daran hängt. Ich glaube, leider Gottes ist halt die Politik heutzutage komplexer. Also dass so die großen Männer am Kamin mal eben das große Rad drehen, das ist heute natürlich viel komplexer. Das muss man
es sind auch 27 Leute, so ein bisschen wie ein Hühnerhaufen. Genau. Ja, das ist ein ganz anderes Bild als das, was die Leute erwarten natürlich.
Aber ich glaube trotzdem, also das ist ja häufig das Problem, dass diese Komplexität und diese größeren Verschränkungen, das ist ja eine Realität, aber sie sind mittlerweile auch eine große Entlastungsentschuldigung für die politisch Handelnden. Dass sie das schon sagen, das ist ja von vornherein schwierig und es deswegen so gar nicht probieren.
Self-fulfilling prophecy, ne?
Und deswegen, ja, das ist halt vielleicht, ne, Stichwort Disruption, der gute Anfangsmoment, dass wir sozusagen die amerikanische Disruption eine europäische Neugründung eigentlich hervorrufen muss.
Lassen wir mal so stehen. Sehr gut. Europa. Letztes Stichwort. Grenzen.
Oh,
passt auch ein Stück weit zu Europa, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, welche Grenzen du meinst. Es gibt so viele Grenzen, über die wir reden könnten.
Das ist wahr. Also du kannst dir auch welche aussuchen jetzt.
Ja. Die Grenzen des politisch Machbaren.
Gibt's die? Ja, und ich glaube, die gibt es. Aber auch da können wir direkt anknüpfen. Ich glaube, da wurde auch in den letzten, weiß nicht, vielleicht sogar 20 Jahren zu sehr betont, was alles nicht geht. Oder es hat sich einfach auch so etabliert. Ne? Also ich glaube, das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates, jetzt mal allgemein gesagt, aber das umfasst beispielsweise natürlich auch die europäische Ebene, dass die gerade in Deutschland enorm runtergegangen ist. Also dass man das Gefühl hat, wir identifizieren ein Problem, wir sagen, wir wollen es lösen und dass es dann auch wirklich gelöst wird. Also eigentlich so eine Trias, die man in der Demokratie, in jeder Gesellschaft, aber erst recht in der Demokratie braucht. Ne? Wir sagen, wir haben Defizite in der Digitalisierung. Haben wir. Wurde von den Parteien erkannt. Ist übrigens interessant. Es ist ja kein Streitfeld. Also ich glaube, von der AfD bis zur Linken, bis BSW, würden da alle sagen, stimmt.
Digitale Verwaltung,
genau.
Go. Und dann passiert nichts.
Und dann gibt es sogar, dann werden sogar Sonderetats aufgelegt. Ja, 5 Milliarden Digitalisierung der Schulen und so weiter und so fort. Und dann guckt eine kritische, interessierte Bevölkerung 5 oder 10 Jahre später auf den Stand der Dinge und stellt fest, okay, hier und da kann ich jetzt irgendwas, ein Formular mal digital machen, aber der große Wurf ist nicht gelungen. Und also das ist nur so ein Beispiel, Sanierung der Schulen und so weiter und so fort, ja, wo glaube ich, so ein großes, also wo die Grenzen der politischen Machbarkeit so sehr gespürt wurden, dass es halt Frust hervorgebracht hat.
Aber das liegt ja vor allen Dingen daran, dass alles so ein bisschen in ihren Spuren zusammen ist. Ja, also bei dem Digitalpaket zum Beispiel, da wurden halt die iPads angeschafft, aber gut, das war die eine Seite. Die andere war, da müssen Lehrer irgendwie mitarbeiten. Da hat man dann nicht dran gedacht, so nach dem Motto, ja, die müssen das irgendwie dann auch umsetzen. Und das ist doch jetzt so ein bisschen diese Frage, kommen wir aus diesen Spuren eigentlich raus? Und mich bewegt die Frage, jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen nochmal kritische Anmerkungen rauszulocken. Sind zum Beispiel die Parteien, auch die Grünen, zu sehr in bestimmten Spuren drin und müssen sie da raus? Und wenn ja, welche siehst du da? Gibt es Punkte, wo du sagst, also, dass wir das immer noch so diskutieren oder in dieser Spur bleiben und das nicht nochmal neu denken?
Ja, also eigentlich, also in ganz vielen dieser Föderalismus und dieser Staatsvermengungsfragen, ne, wer ist eigentlich zuständig?
Also so ein bisschen wie mit der europäischen Verfassung. So keiner will irgendwie mehr diese grundsätzlichen
keiner will mehr so
Föderalismusdebatten. Ne?
Ja. Und man nimmt natürlich auch den Status quo ganz häufig als ja, irgendwie so, das hat sich halt so entwickelt, das ist so richtig. Weil Stichwort Grenzen, jetzt fällt mir auch ein, also ein Stichwort, es ist ein ähnliches Beispiel, aber so von wegen, also was das Beharren auf Dingen angeht. Ja. Schengen, ja, das Schengener Abkommen. Dass wir freie und offene Grenzen innerhalb der
Europäischen Union haben. Grenzen auf, drin.
Ja. Und es ist ein Abkommen, du weißt es natürlich mit dem Wissen um die europäische Geschichte, das stammt aus der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Das war die westeuropäische EU, die damals sogar noch EG hieß, die halt an drei Seiten gesichert war durch Meere und an der anderen durch den eisernen Vorhang. Ja. Das ist sozusagen eine ganz wunderbare Idee gewesen, die natürlich einhergeht mit dem Binnenmarkt. Dass man heute zum Beispiel sagt, hey, funktioniert eigentlich diese Idee noch in einer ganz anderen europäischen Struktur? Und da denke ich dann manchmal, also weil du es gerade gesagt hast mit dem Beharren auf alten Dingen, da merke ich so, da wird dann Schengen so hingestellt, ne, in diese, ja, als etwas Sakrosanktes.
Als etwas,
das, was das man muss so sein. Trägt. Mhm. Und damit will ich nicht in Frage stellen, dass man diesem Ideal von offenen Grenzen, keine Grenzkontrollen nicht weiter sozusagen hinterher strebt und das weiterhin anstrebt. Nur, dass man da auch manchmal bereit ist zu sagen, okay, wir haben das unter einer bestimmten Prämisse damals, unter bestimmten Voraussetzungen schaffen können. Und die sind heute ganz andere. Deswegen müssen wir zumindest mal unsere Begründung auch gut anpassen. Ja, also wir können trotzdem noch bei dem Ergebnis bleiben, wir wollen offene Grenzen. Nur müssen wir auch anerkennen, Dinge haben sich geändert.
Ne? Muss man die Konsequenz rausziehen, ja, ne? Weil die Konsequenz kann ja unterschiedlich ausfallen. Die einen sagen, na gut, dann müssen wir wieder Grenzkontrollen machen. Die anderen können sagen, ja gut, dann brauchen wir vielleicht einfach mal bessere europäische Zusammenarbeit, auch im Bereich von Polizei oder vielen anderen Fragen. Ja, und da stärker in die Auseinandersetzung zu gehen, wäre wahrscheinlich richtig. Aber dazu muss man erstmal an den Punkt kommen, zu sagen, naja, ist das überhaupt einfach so, dass das weiter funktioniert? Das verstehe ich.
Also ich habe das auch, ne, Stichwort Grenzen und Migration, empfinde ich ganz häufig als Manko in einer Debatte derjenigen, die eben verteidigen wollen, welche Standards wir da haben, welche Schutzstandards wir auch haben. Dass zum Beispiel häufig gesagt wird, wenn dann Vorschläge aufkamen, das ist europarechtlich nicht zu machen. Das ist mit dem internationalen Recht nicht zu machen. Ich habe manchmal die Befürchtung, dass dann vielleicht dieses Gefühl beim Teil der Bevölkerung, na, dann ist dieses Recht falsch, dann sind diese Regeln falsch, dann müssen die weg. Ja, dass man das eher befördert, weil wir nämlich nicht diesen Schritt machen, zu sagen, warum gibt es denn die Genfer Flüchtlingskonvention? Also wahrscheinlich muss man dann nochmal diesen Schritt zurück machen. Warum haben sich die europäischen Staaten auf bestimmte Standards verständigt? Dann auch bereit zu sein, zu sagen, okay, was funktioniert davon und was funktioniert nicht mehr? Auch bei der Genfer Flüchtlingskonvention kann man sagen, die wurde unter bestimmten historischen Prämissen damals verabschiedet, die heute natürlich andere sind. Da ging man wirklich von Kriegssituationen maßgeblich
aus. Heute müsste man das erweitern. Klimaflüchtlinge,
genau, Menschen, die... Genau, und das erfordert, das heißt nicht unbedingt, dass der Schutzstandard geringer ist, aber das heißt natürlich, dass man präziser sein muss in seinen Begründungen. Und das ist häufig etwas, was ich vermisse, wo ich so denke, nee, du kannst nicht einfach sagen, ist rechtlich nicht möglich. Im Zweifel beschädigst du damit den Glauben an das Recht.
Also du plädierst einfach fürs Neuaushandeln auch an vielen Stellen.
Also wir müssen uns diese Mühe geben, das zu verhandeln.
Und wie wir es verhandeln können, fand ich super spannend, haben wir hier so ein bisschen gelernt. Ganz im Sinne eures Plädoyers in eurem Buch Defekte Debatten, das du mit Julia Reuschenbach geschrieben hast.
Die mir übrigens, das muss ich immer dazu sagen, wahrscheinlich an mindestens 20 Stellen komplett widersprochen hätte.
Ja, das hast du schon mal erzählt, dass ihr also auch wilde Debatten untereinander habt. Also das trägt dazu bei, dass andere Leute vielleicht auch das Debattieren und Aushandeln wieder lernen. Und dafür sind diese Gespräche auch gedacht. Corbinian Frenzel, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
Und vielen Dank Ihnen auch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Pick Your Battles.